Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Christoph Lückel von Scientech. Viel Spaß!
Und ich glaube, wir haben auch viel zu lange Arbeit mit Anwesenheit verwechselt. Ja? Also Anwesenheit ist nicht das gleiche wie Arbeitsleistung. Und ich glaube, in einem flexiblen, outputgetriebenen Arbeitsfeld reicht das halt einfach nicht mehr. Zeitdaten sind nicht da, um Menschen zu messen, sondern dazu, Arbeit fair und transparent zu machen. Also ich bin eine Person, die Probleme gern sehr, sehr schnell löst, weil sie werden größer, wenn man sie nicht löst. Und dementsprechend stehe ich eigentlich sehr, sehr gern jeden Tag auf und komme gerne in die Arbeit und freue mich auf die Challenges. Ja. Aber ich vergesse halt auch aufs Privatleben nicht. Erst einmal macht nichts, was euch die Gesellschaft vorschreibt, sondern jeder Mensch hat sein eigenes Tempo. Und ich glaube, ich bin ein relativ gutes Beispiel dafür. Während Freunde von mir schon ausgebaut und Kinder bekommen haben, bin ich zurückgegangen auf die Universität und habe quasi bei Null begonnen. Seid neugierig, traut euch Dinge zu. Ja, die größte Challenge ist natürlich in der wirtschaftlichen Lage, in der weltpolitischen Lage, ein Unternehmen stabil zu führen, mit Freude zu führen, weil natürlich links und rechts prasseln momentan eher negative Dinge auf uns alle ein. Uns geht's aber, glaube ich, sehr gut, zumindest hier in Graz, hier in Österreich, hier bei TimeTech, und wir versuchen halt auch, den Spaß an der Arbeit nicht zu verlieren.
Alle reden darüber, wie wir zu mehr Leistung kommen in Deutschland, wie wir den Aufschwung endlich schaffen. Wo bleibt die Innovation? Mein heutiger Gast sagt, wir sollten erstmal Licht ins Dunkel bringen, wo Zeit verschwendet wird, wo wir unsere Aufwände besser einsetzen können. Ich freue mich riesig, dass Christoph Lückel heute zu Gast ist in Folge 399 und ihr seid goldrichtig hier im New Work Chat Podcast. Mein Name ist Gabriel Rath und wir sprechen hier über die Zukunft der Arbeit und über Changemaker, die diese Zukunft gestalten. Christoph Lückel ist CEO von TimeTech, einer Software Company aus Graz, Österreich, mal gegründet von drei Freunden, mittlerweile mehr als 100 Mitarbeitende, die international tätig sind und diese Zeiterfassungssoftware vermarkten und weiterentwickeln. Und am Ende des Tages geht es aber gar nicht nur um Zeiterfassung. In dem heutigen Podcast geht es darum, wie wir den Führungskräften auch die richtigen Insights mit an die Hand geben. Und die bekommen wir eben nur durch die Transparenz, die auch eine Zeiterfassung ermöglicht. Ich glaube auch, dass Transparenz ein ganz wichtiges Tool sein kann, das wir einsetzen können, um eben auch effektiver zu werden, um die Arbeit zu erleichtern und um uns am Ende des Tages zu verbessern und auch erfolgreicher zu werden. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Wenn ihr mögt, abonniert den New Work Chat Podcast. Das ist sehr einfach getan. In eurer Podcast-App könnt ihr das machen. Und dann freue ich mich natürlich auch von euch zu hören. Schreibt mir gerne eine Mail, wenn ihr diesen Podcast gehört habt. Was denkt ihr darüber? Dann ja, lasst es mich bitte wissen. Jetzt springen wir erstmal rein in den Podcast mit Christoph Lückel von TimeTech. Viel Spaß. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Christoph heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City von der Ostsee.
Ja, danke, freut mich sehr, dabei zu sein. Schöne Grüße zurück aus dem Süden von Österreich, aus Graz, um genau zu sein.
Das ist ziemlich genau am anderen Ende. Und wir haben gerade festgestellt, es steht noch ein Besuch in Graz aus meinerseits und du bist natürlich auch herzlich eingeladen, mal nach Rostock zu kommen und hier die Hafenstadt dir anzuschauen.
Ja, sehr gerne. Also wir haben ja viel, aber ein Mehrzugang fehlt uns gewissermaßen natürlich.
Christoph, wir wollen heute über eure Company sprechen. Wir wollen über Zeit sprechen. Wir wollen über Effektivität sprechen. Und das sind auch Themen, die uns hier natürlich im Podcast interessieren. Der große Rahmen ist ja New Work. Aber am Ende des Tages geht es, glaube ich, einfach darum, sich immer wieder gute neue Fragen zu stellen, um sich auch weiterzuentwickeln. Und wir wollen natürlich auch heute mal schauen, wie eure Entwicklung aussah und auch deine, und starten also mit dir. Hier gibt es eine schöne Einstiegsfrage, die Mathilda, meine mittlere Tochter, die spricht ja hier das Intro ein und ist 12 Jahre alt, wie gesagt. Und ich würde auch dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst. Was würdest du ihr sagen?
Ja, hallo Mathilda, ich bin Christoph, Geschäftsführer von TimeTech aus Graz. TimeTech ist ein digitales Zeiterfassungssystem. Damit geben wir Unternehmen und Mitarbeitenden Übersicht über die wichtigste Ressource, der Zeit. nebenbei und richtig an der Karl-Franzens-Universität, die auch in Graz ist, am Zentrum für Entrepreneurship und Unternehmensführung. Und dort gebe ich mein Wissen aus der Praxis an die Studierenden gerne weiter.
Ja, das klingt doch schon mal sehr, sehr rund. Was Sie natürlich auch immer interessiert, was ist denn das Coole an deinem Job? Die Frage reiche ich dann auch immer gerne nochmal weiter.
Ja, das Coole einer Geschäftsführung von so einer Firma ist, bei ja mittlerweile über 100 Mitarbeitenden gibt es jeden Tag überraschende Dinge, die es zu lösen gibt. Mir macht es riesig viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten, Probleme zu lösen gemeinsam im Team, und ich würde sagen, das ist das, was mich antreibt und am meisten Freude bereitet.
Also, dass kein Tag wie der andere ist, das gefällt dir gut?
Ja, also laut Kalender sollten Tage ja ähnlich sein, aber ehrlicherweise ergibt sich da immer was Neues und dementsprechend bleibt es sehr spannend.
Magst du auch Veränderungen? Bist du jemand, der gerne Neues mag?
Ja, also ich nehme Herausforderungen super gerne an, weil ich immer sehr neugierig bin und mich immer fragen würde, was wäre gewesen? Und die Frage will ich mir nie stellen. Und dementsprechend würde ich schon sagen, dass Veränderungen zu meinem Leben sehr dazu passen und dazu gehören auch.
Erzähl mal, wo kommst du her? Was hat dich so geprägt, als du aufgewachsen bist?
Super gerne. Ich komme aus der tatsächlich wunderschönen Südsteiermark. Das ist die Weinregion im Süden Österreichs, sehr nahe an der Grenze von Slowenien. Nach Italien und Kroatien haben wir es auch nicht weit. Das kompensiert ein bisschen das fehlende Meer, würde ich sagen. Ich bin am Land aufgewachsen, also in einer kleinen Gemeinde, 30 Minuten südlich von Graz. Bin sehr sportlich aufgewachsen, habe extrem viel Fußball gespielt, war auch in Nachwuchsnationalmannschaften als Kind und so ein bisschen mein erster Traumjob, Profifußballer zu werden, wie ja ganz wenige junge Männer das haben.
Erinnere mich noch an Toni Polster.
Ja.
Aber der ist schon ein bisschen älter, ne?
Der ist ein bisschen älter, war aber natürlich schon einer meiner Heroes, als ich Kind war. Mhm. Ja.
Köln war der dann, ne?
Köln und zum Schluss Gladbach und genau, ja. Eine Ikone.
Und du wolltest auch Fußball Profi werden?
Ja, also schon. Ich sage mal, so bis zum Alter von 13, 14 war das schon mein großer Traum und hat auch nicht so schlecht ausgeschaut.
Aber?
Das war dann, fürchte ich, um eine Spur zu realistisch. Und auch bei der Schulwahl habe ich mich dann nicht voll auf das fokussiert, sondern immer so einen Plan B im Kopf gehabt. Und ich glaube, das ist das falsche Mindset, um Profi zu werden, um ganz ehrlich zu sein.
Vielleicht auch generell, um erfolgreich zu sein? Wie ist das mit dem Plan B? Braucht man immer einen, um sich abzusichern, oder sollte man eigentlich 120% auf ein Pferd setzen?
Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Ich habe eigentlich nie einen Plan B gehabt, aber beruflich jetzt auch nicht unbedingt einen Plan A, um ganz ehrlich zu sein, sondern fast alle Dinge haben sich so ergeben, wie sie sich ergeben haben, ohne dass sie geplant waren. Damals alles auf eine Karte Fußball war mir einfach zu riskant, weil halt Faktoren wie Verletzungen etc. dazuspielen, und das war mir damals, glaube ich, zu heiß. Im Beruflichen bin ich aber dadurch aber eher ungeplant zu dem gekommen, was ich heute mache.
Und das wollen wir uns natürlich auch nochmal anschauen. Wie ging es dann weiter nach der Fast-Fußballkarriere?
Ja, ich habe dann klassisch mit einem kaufmannischen Abitur, wie es in Deutschland heißt, wir Österreicher dürfen Matura sagen, abgeschlossen, bin dann direkt in meinen ersten Job gegangen. Das war dann tatsächlich ein Assistenzjob, ein kaufmännischer Assistenzjob bei der Asfinag. Das können viele deutsche Urlauber, weil es der Betreiber der österreichischen Autobahnen ist. Also ein Staatsbetrieb, also ein sehr starres System, großes System, hatte dort eigentlich einen sehr coolen Job, wurde dann zum Einkaufsmanager. Also ich habe dann vom Salz für den Winterdienst bis zu den LKWs diese Dinge über das Beschaffungsmanagement gelöst. Mhm. Habe dann aber so mit Anfang 24 realisiert, weder politisch noch durch ein Studium habe ich irgendeinen Titel oder irgendeinen Vorteil. Und tatsächlich war mir die Materie dann auch irgendwann zu langweilig. Und dann habe ich mit 24 beschlossen, einen Reset zu machen und studieren zu gehen. Also ich komme jetzt aus keiner Akademikerfamilie, und für mich war das eigentlich auch nie ein unbedingter Plan. Aber ich habe dann gemerkt, ich will irgendwie weiterkommen, habe mich dann mit 24 dazu entschieden, quasi neu zu beginnen und studieren zu beginnen.
Ich finde, das sind immer ganz spannende Momente so in Lebensläufen, auch immer, wenn wir im Podcast drüber sprechen, so ein Reset. Der kommt ja immer mal. Also ob der jetzt mit Mitte 40 kommt und in Form einer Midlife-Crisis oder mit 24. Ich finde, es kann ein sehr wertvoller Moment sein. Ne? Nicht, dass alles vorher schlecht gewesen sein muss, aber sich nochmal neu auszurichten, sich zu fragen, was will ich eigentlich tun? Das ist ja auch die sogenannte New Work-Frage. Was will ich eigentlich wirklich, wirklich tun? Das wird ja immer so doppelt betont. Kannst du dich noch erinnern, wie du da reflektiert hast? Hast du dir auch einen Rat von Freunden eingeholt, oder
Hast du das für dich alleine ausgemacht?
Ja, das ist eine super spannende Frage, weil natürlich, was dann noch dazugekommen ist, das war 2009, das heißt kurz nach der doch globalen Finanzkrise. Klarerweise war mein Job brutal sicher, weil Staatsbetrieb und eigentlich sehr große Komfortzone. Und meine Eltern, die halt auch klassische Jobs hatten, so für ihr Leben lang, waren dann eher so, wieso jetzt und wieso dann ausgerechnet BWL studieren? Und ich habe dann gesagt, naja, ich will es mir auch selbst finanzieren können, ich will nicht abhängig sein, aber es wäre schön, wenn ihr hinter dem stehen würdet. Natürlich habe ich ganz viel mit meinen Freunden gesprochen, aber gute Ratschläge bei sowas zu geben, ist halt relativ einfach. Erleben und durchziehen muss man es dann halt schon selber. Für mich hat sich dann einfach, wie schon eingangs erwähnt, irgendwas nicht auszuprobieren und später zu bereuen, wollte ich einfach nicht. Und war aber schon ein monatelanger Prozess, muss ich auch ganz ehrlich sagen. War jetzt auch nicht von heute auf morgen.
Viele gehen ja auch nach dem Ausschlussprinzip vor und schauen, experimentieren und schauen dann, was es nicht ist, was ja auch okay ist, dass man sich der Sache nähert. Und was ich auch schon oft gehört habe, Leute studieren BWL, um dann mal danach zu schauen, was man machen kann. Man hat dann also eine gute Ausgangssituation sozusagen. Wie hast du dich innerhalb des Studiums dann fokussiert?
Ja, würde ich auch genauso teilen. Also bei mir war auch klar, das war auch schon in der Schule so, dass ich eher in den kaufmännischen Bereich wollte. Und BWL war dann relativ naheliegend, aber wie auch von dir erwähnt, die genaue Richtung oder die genaue Jobbezeichnung wusste ich mit 24 auch noch nicht. Mich hat Marketing immer sehr gereizt, aber eigentlich eher der Kreativprozess dran, in dem ich selber auch nicht super gut bin. Und dann lustigerweise gab es eben in Graz die Spezialisierung auf Unternehmensführung, Entrepreneurship. Und da war das erste Mal so, dass Leute aus der Praxis gesprochen haben und zu uns gesprochen haben und nicht mehr Theorie im Vordergrund stand. Und das hat mich dann halt irgendwie gepackt. Ist jetzt noch auch noch kein Berufswunsch, aber hat mich dann schon ein bisschen dazu gebracht, Richtung Unternehmertum zu denken. Ich habe auch dann während der Studentenzeit mit einem Professor ein kleines Unternehmen gegründet erstmals. Und da habe ich dann halt die Lust bekommen auf, was kann ich bewegen, wenn ich Entscheidungen treffen kann. Und das war für mich dann irgendwie so, dass das Momentum, wo ich gemerkt habe, ja, in einem großen Konzern eher nicht mehr. Ja, ich will dort hin, wo ich Dinge entscheiden kann. War dann auch am Ende eher meines Studiums dann schon im Ausland ein Semester. Ich habe in Albuquerque, New Mexico studiert. Auch nicht das Allerüblichste, war aber etwas begrenzt schon, weil im Masterstudium man nicht mehr so leicht aufgenommen wird an anderen Universitäten. Und für mich war es dann halt auch so klar, ich will nirgends hin, wo ich an einem Wochenende wieder heimfliegen kann. Wir sind hier in Europa ja sehr gesegnet mit unseren kurzen Wegen, aber ich wollte bewusst weiter weg und aus der Komfortzone raus. Und so wurde es dann Albuquerque, von der Stadt, von der ich davor, glaube ich, noch nie was gehört hatte. Oder nur sehr am Rande von Breaking Bad, glaube ich, das erste Mal habe ich es dort gesehen.
Spielt das da?
Ja, genau. Das schaut auch genauso aus.
Gibt es da auch Chicken? Das ist so dieser berühmte Laden dort, ne, in der Serie.
Gibt es tatsächlich. Es gibt auch Hotels, in denen es schon spielt. Da habe ich im Nachhinein gemerkt, dass ich dort geschlafen habe. Und die ganze Stadt ist entweder Studenten. Und als ich dort war, war genau die letzte Staffel wurde abgedreht. Und das war halt quasi ein Riesenfilmset dann auch zu dieser Zeit.
Bryan Cranston, legendäre Serie. Wie hat es dich vom Mindset her geprägt, diese Zeit? Ist ja immer spannend, wenn man mal in ganz andere kulturelle Kreise kommt.
Ja, ich finde, der größte Mindset-Shift war, okay, Amerikaner kochen auch nur mit Wasser. Ja? Also es war sehr aufgeblasen und um Gottes Willen, Auslandsstudent aus dem Ausland, schwer, ob man den überhaupt zulassen können. Und dann hatte ich eigentlich nur einsen, weil es eigentlich sehr einfach war im Vergleich zum Studium in Graz.
Multiple Choice,
oder? Ja, was? Genau, Multiple Choice und sehr serviceorientiert von den Professoren und würde ich mal sagen, also die Studierenden werden dort sehr umsorgt und wird dafür gesorgt, dass sie gut sind, weil sie halt auch sehr viel bezahlen, nehme ich an.
Und das ist ja auch gut fürs Marketing dann der Einrichtung selbst zu sagen, unsere Leute schließen hier gut ab. Ne?
Genau. Und ich hatte tatsächlich mein erfolgreichstes Semester ever, was ECTS und Noten angeht. Ich habe aber toll gefunden, natürlich das ganze Sportliche um meine Universität, dass ich halt das ganze Leben Footballspiele vor 50.000 Zuschauern, Basketballstadion mit 21.000 Zuschauern, tolle Stimmung. Das hat mir natürlich sehr gut gefallen. Im Vergleich in Österreich gibt es diese Struktur kaum an Universitäten. Dort sind Vereine halt wie auch in Deutschland auch anders geordnet. Aber schon zu merken, naja, wir sind da jetzt nicht so weit hinterher, was Inhalte betrifft, war für mich schon also gutes Marketing und sich selbst gut vermarkten zu können, das lernt man sehr, sehr schnell in den USA aus meiner Sicht.
Und als du dann zurückgekommen bist, hast du dir bestimmt einiges vorgenommen. Du hast super abgeschlossen dort dein Semester, hast du schon gesagt. Mit welchen Ambitionen kamst du zurück?
Es war dann mal das Studium noch zu beenden in Graz. Das hat nachher so noch ein Jahr genau gedauert. Ich habe dann aber während des Studiums auch schon immer wieder gearbeitet, weil halt, vor dem meinen Lebensstandard halt selbst finanzieren. Das war dann für mich auch immer logisch, das zu tun. Und dann war es dann auch schon die Jobsuche, was ja klassisch war. 6 Jahre, nachdem ich meinen vorigen Job gekündigt hatte, war ich mit dem Masterstudium fertig und dachte jetzt, die Arbeitswelt wartet auf mich. Dem war nicht ganz so. Habe dann doch bei einer Marketing-Werbeagentur in Graz einen tollen Job bekommen. War aber dann für mich etwas schockiert, wie wenig ich mehr verdiene als vor 6 Jahren, als ich geendet habe, ohne Ausbildung oder ohne universitäre Ausbildung. Und war aber trotzdem super lehrreich und bin dann relativ schnell zu einem Grazer Startup gewechselt, wo ich mich dann toll entfalten konnte und wo ich dann wirklich einen sehr guten Platz für mich gefunden habe.
Was mich auch nochmal interessiert, wir kommen dann auch natürlich zu TimeTech und wie du dann auch da gelandet bist. Was gibst du jungen Leuten mit, die heute am Anfang ihrer Karriere stehen? Du hast ja einen eigenen Weg genommen. Klar, es gibt jetzt keinen vorgefertigten, keinen richtigen oder falschen, aber gibt es etwas, was du jungen Leuten mitgehen würdest, die sich gerade überlegen, wie sie das Thema und Abenteuerkarriere angehen?
Ja, erst einmal, macht nichts, was euch die Gesellschaft vorschreibt, sondern jeder Mensch hat sein eigenes Tempo und ich glaube, ich bin ein relativ gutes Beispiel dafür. Während Freunde von mir schon Haus gebaut und Kinder bekommen haben, bin ich zurückgegangen auf die Universität und habe quasi bei Null begonnen. Seid neugierig, traut euch Dinge zu. Ich würde die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen und egal wie weit das weg das ist, ja, in Europa haben wir super verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen. Ich würde das jedem empfehlen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man weiß, wie schön man es zu Hause hat. Ja, das ist wirklich das Negativste, was passieren kann. Aber meistens hat man viel, viel schönere Eindrücke und reift als Mensch brutal.
Ja, bei uns sagt man, im Hafen ist das Schiff sicher, aber es ist eigentlich fürs Meer gemacht.
Ich kenne diese Metapher natürlich nicht so ohne Meer, aber klingt sehr vernünftig, ja.
Ja, und dann TimeTech, erzähl mal, wie kam's?
Ja, da war tatsächlich noch eine Station davor. Also ich bin bei Nuki gelandet. Nuki ist ein ehemaliges Startup für digitale Schließzylinder, also quasi retrofitte Smart Locks. Und dort war ich der 5. Mitarbeiter und durfte die Firma 5 Jahre begleiten. War am Ende Head of B2B und Teil des Management Teams. Und das war halt wirklich der Spirit mit, alle müssen anfassen, wir wachsen super schnell, wir gehen auf den Markt. Also als ich angefangen habe, gab es das Produkt noch gar nicht final. Und ich war dort eben für Vertrieb und vor allem für Partnerschaften zuständig, wie Airbnb, Booking.com, wo man smarte Türschlösser halt logischerweise sehr gut gebrauchen kann. Und war 5 Jahre dort, hatte eine tolle Zeit und bin dann tatsächlich klassisch abgeworben worden von TimeTech. Und das Lustige war, bei Nuki haben wir TimeTech als Zeiterfassungstool schon verwendet und mir war nie, dass es ein Grazer Unternehmen ist. Und als das Angebot dann kam, habe ich gesagt, ja, eigentlich will ich in Graz bleiben und kein Interesse. Und dann sagt man mir, naja, die Firma sitzt in Graz. Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und tatsächlich 2021 begann dann quasi der Bewerbungsprozess und im Sommer 2021 bin ich dann bei TimeTech gelandet. In der Rolle, in der damals neu gegründeten Rolle als Head of Growth. Da war ich dann zuständig für Marketing, Sales und Business Development, aber halt schon sehr viel strategischer. Also ein bisschen raus aus dem operativen Vertrieb, rein ins Strategische und das hat mich auch sehr gereizt dann an der Rolle.
Und ich habe gelesen, die Story von TimeTech ist auch eine Story von Freunden, die gegründet haben.
Ja, super coole Story. Die Firma ist jetzt auch schon knappe 15 Jahre alt und wurde gegründet. 3 Freunde hatten eigentlich verschiedene Webshops, die sie großgezogen haben. Das war noch ein bisschen vor Amazon und Co. Und haben sich aber auf der ganzen Welt verteilt, auch mit Reisen verbunden. Und dann irgendwann haben sie gesagt, naja, wer von uns arbeitet eigentlich wie viel fürs Unternehmen? Mhm. Damals gab es halt auch noch nichts Besseres wie Zeit zum Messen dieses Input-Faktors. Und dann wurden tatsächlich die ersten Zeilen Code vom Gründer von TimeTech geschrieben für den Eigengebrauch. Und dann wurde relativ schnell, sind sie draufgekommen, dass so ein Produkt auch mehrere brauchen würden, weil ein Cloud-basiertes Zeiterfassungssystem hat es damals im Markt so noch nicht gegeben. Und daraus entstand dann eigentlich TimeTech. Und als ich 2021 eintreten durfte, war es noch immer bootstrapped, also noch immer ohne Investor und noch immer Eigentümer geführt und das sehr erfolgreich.
Es gibt ja immer noch Unternehmen in 2026, die Excel-Tabellen füllen, ne? Das muss man auch sagen.
Sehr, sehr viele unserer Kunden kommen aus diesem Bereich. Ja? Also Stift und Zettel und die moderneren kommen von Excel, aber tatsächlich ist das, also Digitalisierung im deutschsprachigen Raum ist weiterhin für uns ein Wachstumsmarkt.
Stift und Zettel gibt es auch noch?
Gibt es auch noch, ja. Also wir haben Kunden, die sagen uns, sie sammeln die Zettel ein, übertragen sie in eine Liste und das ist die Zeiterfassung. Und ja.
Im Handwerk oder wo?
Das würde ich gar nicht
unterschiedlich.
So
sagen. Ja, genau. Unterschiedlich. Ja. Aha. Also ich meine, nicht alle sind irgendwie immer am Computer, wollte ich nur sagen. Ne? Nicht alle sind irgendwie im Büro und manchmal muss es auch einfach praktisch sein. Ich habe dir vorhin erzählt, dass ich eine Zeit lang in einem Team war und wir eine Mitarbeiter-App ja auf den Markt gebracht haben. Und da waren wir dann immer auch in der Situation, dass wir gesagt haben, guck mal, ihr könnt jetzt eure Kommunikation untereinander digital flexibel gestalten. Und ich erinnere mich, wir hatten dann den Bauernverband als Interessenten und die haben sich dann auch für uns entschieden und haben unsere Lösung eingekauft. Die Moin-App war das. Und das kam dann gar nicht so gut an bei den Landwirten, weil die wollten sich, so wie das bisher immer war, morgens was ausdrucken und mit auf den Träger nehmen, auf den Traktor und dann los und sich das unterwegs anschauen. Und dann haben die gesagt, naja, dann guckt halt einfach auf euer Handy. Und dann meinen die, wir haben da gar keinen Empfang draus. Und solche Probleme, die da manchmal auch dahinter stecken. Aber gegen eine digitale Zeiterfassung spricht ja heutzutage eigentlich auch gar nichts mehr.
Ja, es ist trotzdem auch für uns noch immer wieder überraschend, woher unsere Kunden kommen und aus welchen Bereichen die in den Digitalisierungsgrad kommen. Deswegen bieten wir ja auch noch immer verschiedenste Möglichkeiten zur Zeiterfassung an und wir haben auch noch eine zwar digitale, aber Stechuhr, ja, wo man vorbeigeht in der Früh und am Abend und sich ein- und ausstempelt, weil das der Kunde will. Ja. Also wir würden natürlich auch alles auf unsere App setzen und auf die digitalisierten Produkte von uns, aber muss sich dann halt natürlich auch am Kunden orientieren.
Ich habe mal von der Bank gehört und die hatten auch dieses System, dass du unten mit einer Karte oder mit so einem Dongle dann, wenn du kommst, gegenhältst und dann bist du quasi eingestempelt und abends, wenn du rausgehst, wieder raus. Und der Chef hat das dann abgeschafft und eingeführt, dass du das am Rechner tust, weil er gesagt hat, die Leute verplempern einfach zu viel Zeit. Die holen sich noch einen Kaffee, die gehen noch eine rauchen, die treffen noch drei Leute, die schnattern übers Wochenende. Das hat ihm gar nicht gefallen. Wir müssen doch produktiv sein auf der Arbeit und aus dem Grund hat er das abgeschafft. Also es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Ihr habt bestimmt schon viel gesehen.
Ja, wir haben in Summe knapp 9000 Kunden aktuell und wie du sagst, es gab nichts, was wir noch nicht gesehen haben. Und wir versuchen halt immer zu erklären, wie man es machen könnte. Die Firmenkultur ändern können wir schwer, weil wir hatten auch schon alles. Wir hatten auch schon Kunden, die gesagt haben, naja, der Mitarbeiter stempelt sich ein, dann muss er sich umziehen und die Zeit soll ihm gut geschrieben werden. Also es gibt ja auch beide Richtungen, muss man immer sagen. Ja. Und dementsprechend versuchen wir da einfach ein Angebot zu schaffen, wo alle betrieblichen Notwendigkeiten gut abgebildet werden können. Ja. Und wir können beraten mit unserer Erfahrung, die halt mittlerweile halt auch über 15 Jahre gewachsen ist, aber natürlich wir können keine Unternehmen vorschreiben, wie sie die Zeiterfassung zu machen haben. Wir können einfach nur die Grundsätze bieten, damit es ein System ist, das wenig stört, wenig Aufwand bereitet und halt super transparent für beide Seiten ist. Das ist unser Anspruch.
Ich erinnere mich auch, dass in der Pandemie sehr darüber diskutiert wurde, dass auch gerade in diesem Hype New Work viele gesagt haben, naja, das ist ja sehr oldschool mit der Zeiterfassung, wir wollen flexibel arbeiten und da gab es die andere Seite, die gesagt hat, naja, das ist eigentlich sehr modern, weil es ja auch ein Schutz ist, ne? Also das kannst du ja gleich nochmal ausführen. Es gibt ja unfassbar viele Überstunden und das kann ja auch ein Schutz sein. Und diese Diskussion habe ich so ein bisschen verfolgt wie so ein Schiedsrichter am Tennisfeld, der immer nach links und rechts schaut. Und mich würde mal interessieren, wie du das siehst.
Ja, das ist eine super, super gute Frage, weil das ist tatsächlich, es gibt beide Seiten. Ja. Und natürlich gibt es oft den Instinkt von Mitarbeitenden, wir werden jetzt überwacht und wir müssen jetzt unsere Stunden genau protokollieren. Aber genauso oft, und das ist eigentlich das wirklich Schöne, wird die Transparenz auch für die Mitarbeitenden dadurch geschaffen. Ja. Und sie wissen endlich, wie viele Überstunden sie machen. Sie wissen, wie viele Urlaubstage sie noch ihnen noch zustehen. Sie wissen, wie viel Zeitausgleichanspruch sie haben. Und die Transparenz ist halt ganz wichtig, dass sie auf beiden Seiten entsteht. Ja, weil das ist für mich dann Fairness. Und das ist den Zugang, den wir auch forcieren wollen. Wir im Unternehmen haben ja auch ein ganz eindeutiges Credo. Nur wenn Mitarbeitende wirklich bei der Arbeit sind, und das heißt, wenn sie auf Pause, Krankenstand, Urlaub sind, werden sie von Führungskräften nicht angeschrieben. Also es ist auch sehr oft ein Eigenschutz und in der Pandemie war es halt extrem, weil da halt auch, ich sag mal, räumlich die Arbeit und der Job sehr verschwommen ist und die Arbeit und das Privatleben sehr verschwommen ist. Aber auch dieses nur jetzt bin ich in der Arbeit und jetzt bin ich aber in der Freizeit, ist ein wichtiges Merkmal einer Zeiterfassungssoftware.
Und gerade in der Wissensarbeit kann man es ja gar nicht immer so trennen. Ne? Also ich bin jetzt unterwegs und lese ein Fachbuch. Das ist manchmal beides, wenn mich das total interessiert. Ne? Oder wenn ich kreativ bin, kommen mir gute Ideen unter der Dusche oder beim Spazieren oder was auch immer. Dann werde ich natürlich nicht gleich in die App springen und das erfassen. Also glaubst du, es ist wichtig, dass man Arbeit und Privates schon noch trennt? Oder glaubst du, am Ende kommt es gar nicht so sehr darauf an, ob man das trennt? Ne? Das ist ja diese Diskussion Work-Life-Balance, Work-Life-Blending, kennst du?
Ja, da habe ich eine sehr, sehr klare Meinung. Also wenn ein Mitarbeiter oder Mitarbeitende sich in der Freizeit mit Themen für das Berufliche beschäftigen will, soll sie das natürlich tun. Aber es geht eher darum, wäre ich von der Führungskraft dazu ermutigt in meiner Freizeit, wäre ich halt über Slack, über eine E-Mail angeschrieben, weil dann habe ich die Wahl ja nicht. Ja, dann werde ich draufschauen, es beschäftigt mich und damit bin ich wieder raus aus meiner Freizeit und das ist für mich eigentlich die große Grenze. Ja, also ich will keinen jungen Menschen abhalten, sich für die Arbeit Gedanken zu machen in seiner Freizeit, aber es soll die Entscheidung des Mitarbeitenden sein und das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt.
Lass uns nochmal über eure Company sprechen. Ihr seid über 100 Leute, ne?
Genau, also wir sind mittlerweile ein Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern. Wir haben Leute aus 24 verschiedenen Nationen hier bei uns in Graz sitzen, haben im Vorjahr auch in Spanien eine Company eröffnet, haben mittlerweile in Barcelona ein Büro mit 7 Mitarbeitenden.
Und guckt es schon über einen großen Teich? Ich meine, du kennst dich ja schon ein bisschen an der Grenze aus in Mexiko. Also wie sieht es mit dem amerikanischen Markt aus? Es gibt bestimmt auch viele Player, aber...
Genau. Also bei der Projektzeiterfassung ist Early eben auch schon in Amerika tätig, das für uns auch super interessant ist, weil Projektzeiterfassung funktioniert halt in jedem Land gleich. Es geht halt um das Sichtbar machen von Stunden, auf was ich arbeite, damit ich es halt weiterverrechnen kann. Jetzt sagen wir die Compliance-Arbeitszeiterfassung, mit der wir stark sind im europäischen Raum, vor allem im Dachraum, die spielt halt keine Rolle in den USA, weil es keinen Arbeitnehmerschutz gibt, so hart es auch klingt. Ja.
Die Diskussion um Arbeitszeit ist ja eigentlich eine Diskussion um Leistung. Ne? Wir wollen ja produktiv sein, deswegen sind wir bei der Arbeit. Und gerade in Deutschland gibt es ja auch aus der Politik kommend gerade einen großen Appell, wir müssen mehr arbeiten, wir müssen mehr leisten. Ich weiß gar nicht, wie es in Österreich diskutiert wird. Ich meine, wer wünscht sich das nicht, mehr Leistung? Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Ne? Und ob Arbeitszeit da überhaupt noch eine gute Messzahl und Kennzahl ist, ne? Denn wenn wir da immer mehr reinpacken und durch KI sind wir versucht, immer schneller und immer mehr, dass sich die Arbeit verdichtet, dann werden wir nicht unbedingt produktiver.
Da hast du völlig recht und ich glaube, wir haben auch viel zu lange Arbeit mit Anwesenheit verwechselt. Ja? Also Anwesenheit ist nicht das gleiche wie Arbeitsleistung und ich glaube, in einem flexiblen, outputgetriebenen Arbeitsfeld reicht das halt einfach nicht mehr. Zeitdaten sind nicht da, um Menschen zu messen, sondern dazu, Arbeit fair und transparent zu machen. Ja? Also Zeit ist aus meiner Sicht nicht Leistung, aber es ist notwendig für Fairness und Steuerung. Ja? Ja. Und dadurch kann ich halt Überlastung erkennen, ich kann sehen, wo ich bei den Projekten abweiche und für mich ist es halt die Transparenz auf beiden Seiten, die die Zeiterfassung noch so wichtig macht.
Das hat auch ein bisschen mit der Unternehmenskultur dann zu tun, ne? Wie man diese Zeit erfasst und wie transparent man sie vor allen Dingen für alle macht. Oft wollen ja die Führungskräfte wissen, wie die Teams performen, aber das, was sie selber arbeiten, bleibt nebulös. Das ist auch immer interessant. Wie macht ihr das bei euch?
Tatsächlich wäre ich rechtlich ja als Geschäftsführer ausgenommen von der Arbeitszeiterfassung, zumindest in Österreich ist es so, aber tatsächlich mache ich es für mich selber auch, ja, weil ich auch wissen will, wo geht meine Zeit hin, ist sie effektiv und wo erreiche ich dann halt auch meine Kapazitätsgrenzen und fühlt sich das dann auch für mich so an. Ja, natürlich ist meine Arbeit halt auch nie ganz zu Ende, aber wir nutzen sie wirklich als Steuerinstrument und versuchen dadurch halt auch Fairheit zu schaffen. Es gibt bei uns auch klare Regeln, wann Kernarbeitszeiten sind, aber nicht um zu überwachen, sondern halt wirklich auch Regeln zu setzen, die, glaube ich, einfach wichtig sind. Einerseits für Mitarbeitende, aber auch für Führungskräfte, damit sie Fairness in der Arbeitsverteilung schaffen können. Und ja, wir tracken unsere Zeit auch. Ich mache es halt über das Smartphone zu 99%, aber ich kann das Produkt schon und dementsprechend was für mich auch eine Umstellung und habe es auch nie aufgehört zu tracken. Genau.
Und man kann ja viel tracken. Man kann natürlich die reine Zeit tracken, man kann tracken, was man gemacht hat, man kann auch tracken, wie man sich dabei gefühlt hat. Man kennt das auch aus dem Sport, ja, Fitness-Tracking, Health-Tracking. Da wirst du dann ja auch manchmal noch gefragt, wenn man jetzt bei Strava zum Beispiel, was ich fürs Laufen nutze, eine Einheit hatte, dann wird man noch gefragt, wie hast du dich dabei gefühlt? Das könnte man ja auch im Arbeitskontext machen.
Genau, und wer sagt, dass es nicht die Reise dorthin geht? Ja? Also ich sage mal, was man gemacht hat über den Tag, das kann man im Hintergrund ja auch schon mittlerweile mittracken lassen. Und wie gesagt, Early, unser neues Produkt, das dann jetzt bei uns als Projektzeiterfassung angeboten wird, kann das ja auch schon. Und dann sehe ich als Mitarbeiter und nur ich, an was ich gearbeitet habe und kann selbst entscheiden, welche Daten ich weitergebe. Ja. Also die Hoheit über die Daten bleibt hier dann bei den Mitarbeitenden, aber ich sehe vielleicht auch, wie oft ich abgelenkt bin oder wie oft ich Tasks switche und wie oft ich halt den Fokus verliere. Und das ist, glaube ich, was dann auch jeden einzelnen Mitarbeitenden dann auch zum Nachdenken anregt. Ja. Weil, ja, okay, kurz auf WhatsApp und kurz auf Instagram und nebenbei 7 Tasks offen haben, ist, glaube ich, einfach auch nicht gesund, ja, und überfordert, glaube ich, alle.
Und wie oft man abgelenkt wird, ne? Also durch E-Mails alleine. Also haben wir hier im Podcast auch schon drüber gesprochen. Da gibt's ja auch Leute, die da sehr, sehr diszipliniert mit E-Mail-Öffnungszeiten arbeiten für sich selbst. Das fand ich auch immer schon sehr spannend und habe mir das immer vorgenommen, aber noch nie so richtig konsequent umgesetzt. Aber es ist schon eine gute Idee, diese Ablenkungen zu minimieren, so gut es geht, ne?
Genau, und das kommen wir wieder zurück zum Credo, das wir als Unternehmen haben. Also wir versuchen wirklich und sagen, während wir in der Arbeit sind, arbeiten wir, und wenn wir in der Freizeit sind, sollen wir in der Freizeit sein. Ich glaube, der Kopf braucht es einfach auch. Ja, das digitale Overwhelming findet halt überall statt. Ich weigere mich übrigens bis heute auf ein Kindle zu wechseln, obwohl ich sehr, sehr viel lese. Ich will einfach irgendwann einmal das Papier noch in der Hand haben und lese abends immer klassische Bücher, obwohl es sich weder finanziell noch vom Platz her noch auszahlt. Aber ich will irgendwo am Tag keinen elektronischen Kontaktpunkt mehr haben. Und das ist eigentlich meine persönliche Entscheidung. Und ja, es reicht, wie viele Stunden man am Tag in ein Gerät schaut, aus meiner Sicht.
Das kann man ja auch wiederum tracken. Wie viel Detox hast du dir in diesem Monat gegönnt, Christoph? Also interessant ist ja überhaupt das Thema Tracking, ne? Natürlich Arbeitszeit, aber zur Arbeit gehört auch die Gesundheit zum Beispiel, ne? Und die Erholung, die Recovery, wie wir es von Fitnessarmbändern wie Whoop kennen. Da geht es ja auch ganz stark darum, wie sieht denn Sleep Score aus? Wir reden ja auch viel über Gesundheit. Vielleicht betrachten wir das irgendwann auch gesamtheitlich, ne, mit der Arbeit.
Ich denke auch und ich sage mal, auch wenn es natürlich jetzt das Gesetz im Hintergrund steht, aber ich glaube, Ruhepausen einhalten und aufmerksam machen, wenn eine Person keine Pausen macht oder die Pausenverletzung begeht, soll den Mitarbeiter ja auch schützen und die Mitarbeitenden. Und dementsprechend ist halt natürlich, nur weil es gesetzlich verordnet ist, nicht alles immer auch schlecht, muss man dazu sagen. Aber natürlich zur gesamtheitlichen Betrachtung gehört dann halt irgendwann auch das individuelle Wellbeing, ja. Und ich sage mal, das irgendwo in einem System, sage ich mal, in den Vordergrund zu rücken, davon sind wir, glaube ich, nicht mehr weit entfernt. Mhm. Und das zu kombinieren.
Wie sieht's denn eigentlich aus mit der Gesetzeslage? Was muss erfasst werden? Was muss vielleicht auch noch nicht erfasst werden? Wie verbindlich sind die Dinge?
Ja, grundsätzlich gibt es da einen EU-weiten Rechtsspruch aus 2019, dass eigentlich jedes Unternehmen seinen Mitarbeitenden eine nicht manipulierbare Möglichkeit zur Arbeitszeiterfassung geben muss. Es gibt diesen Zusatz von digital bis dato noch nicht. Aha. Und jedes Land setzt das unterschiedlich schnell um. Aha. In Deutschland war es jetzt da schon, glaube ich, zum zweiten Mal im Regierungsprogramm, dass wirklich eine digitale Zeiterfassungspflicht kommt, und auch die aktuelle Regierung hat es im Regierungsprogramm. In Österreich ist es lustigerweise schon seit Jahren völliger Usus, ja. Und ich kenne da, also ich hatte persönlich noch keine Anstellung, wo ich meine Arbeitszeit nicht erfasst habe.
Ihr seid schon weiter als wir.
Nicht oft und nicht immer, aber in dem Fall, was das betrifft, tatsächlich aus Arbeitnehmerschutzsicht tatsächlich auch. Und in Deutschland ist es etwas noch eine Grauzone. Es gibt aber auch schon Rechtsprechungen, die sagen, naja, es gibt das Gesetz laut der EU seit 2019, es ist umzusetzen, aber es braucht halt noch die gesetzliche Verordnung dazu.
Was ist deine größte Challenge als CEO?
Ja, die größte Challenge ist natürlich in der wirtschaftlichen Lage, in der weltpolitischen Lage, ein Unternehmen stabil zu führen, mit Freude zu führen, weil natürlich links und rechts prasseln momentan eher negative Dinge auf uns alle ein. Uns geht's aber, glaube ich, sehr gut, zumindest hier in Graz, hier in Österreich, hier bei TimeTech, und wir versuchen halt auch, den Spaß an der Arbeit nicht zu verlieren. Und das auch irgendwo zu trennen, zu sagen, alles, was auf der Welt ist, kann ich leider nicht beeinflussen. Ich muss es natürlich beobachten. Aber ich will für unsere Mitarbeitenden ein super Umfeld schaffen. Das ist eigentlich der Anreiz, den ich habe, den wir haben als Unternehmen. Und ja, das ist momentan eine Challenge, die es natürlich nicht so stark gibt, wenn alle hip hip hurra schreien und allen auf der Welt gut geht, muss man schon sagen.
Ich glaube, es ist ja auch ganz wichtig, dass CEOs eine gute Story erzählen, ja, Richtung Mitarbeitende natürlich, aber auch Richtung Kunden und Kundinnen, zu sagen, ja, es sind challenging Times, aber wir haben einen Plan, wir haben was vor und wir werden es auch schaffen. Ne? Denn wenn der CEO oder die CEO schon so zweifelnd erscheint, dann wird es natürlich schwierig, diesen Optimismus hochzuhalten.
Ne? Genau, und den kann ich aber mit voller Überzeugung bei uns auch aussprechen, weil wir ein extrem gutes, diverses Team haben, auf das man sehr stolz sein kann. Wir wachsen auch sehr ordentlich, und das ist in einer heutigen Zeit gar nicht mehr so üblich, und dementsprechend schauen wir da schon sehr optimistisch in die Zukunft, auch wenn man sich nie sicher sein darf, ja, und weiter Gas geben muss. Aber wir sollten den Spaß an der Arbeit halt auch nicht vergessen, und das ist uns auch sehr wichtig. Also wir feiern unsere Erfolge auch sehr gern, und das gehört zu unserer Firmenkultur genauso dazu.
Betrachtet ihr euch noch als Startup? Ihr seid ja eigentlich schon fast rausgewachsen, ne?
Nein, also wir sind wirklich schon länger kein Startup mehr. Also als ich zum Unternehmen kam, 2021, waren es ungefähr 50 Mitarbeiter, und auch da waren wir schon weitaus mehr ein Scale-Up als ein Startup. Und ja, also ich glaube,
die Mentalität möchte man behalten.
Ja. Ja, und das ist immer das Spannende. Die Kennzahlen sagen nicht mehr Startup, aber ich sage einmal so die Ownership, dass Leute auch Verantwortung übernehmen, das versuche ich schon weiterzuführen. Also ich bin auch kein großer Fan, alles zu verstrukturieren, ja, sondern ich habe gern Ownership bei jeder einzelnen Person. Aber natürlich ist es bei 100 Mitarbeitern nicht mehr ganz so einfach, ja. Aber den Spagat schaffen wir ganz ordentlich, möchte ich sagen.
Was hilft dir, produktiv zu sein und erfolgreich zu sein bei deiner Arbeit?
Der Ausgleich außerhalb der Arbeit tatsächlich, ja. Also ich bin mittlerweile im Paddle-Tennis und Tennis angekommen. Also ich versuche noch immer, irgendwelchen Bällen nachzujagen in meiner Freizeit im sportlichen Bereich. Und ich liebe es einfach, wenn ich halt einmal 2 Stunden auf kein Smartphone schaue oder auf nichts Zugriff habe. Und das tut mir sehr gut, auch mit Freunden essen zu gehen, über die ich dann halt einfach über die guten alten Zeiten spreche und nicht über den aktuellen Job. Das ist super wichtig. Und ja, in der Arbeit einfach Probleme anzugehen, ja, und nicht zu verschieben. Also ich bin eine Person, die Probleme gern sehr, sehr schnell löst, weil sie werden größer, wenn man sie nicht löst. Und dementsprechend ja, stehe ich eigentlich sehr, sehr gern jeden Tag auf und komme gerne in die Arbeit und freue mich auf die Challenges, ja. Aber ich vergesse halt auch aufs Privatleben nicht.
Und hast du irgendwelche Hacks, die dir helfen? Also fängst du besonders früh an zu arbeiten oder machst du einen Powernap mittags, oder gibt es so kleine Tipps und Tricks, die du da teilen kannst?
Ich glaube, da bin ich relativ unspektakulär. Ich versuche, keine Meetings vor 9 zu machen, weil ich halt auch kein super Morgenmensch bin. Versuche aber spätestens um 8 im Büro zu sein, dass ich halt wirklich so 1 Stunde für mich habe, weil natürlich die restliche Woche ist sehr meetinggetrieben. Also mein Hauptjob ist halt in Meetings zu sitzen bzw. in Gesprächen zu sein. Und ich brauche ein bisschen eine Aufwärmzeit mit einem Kaffee, einem guten und quasi das Organisatorische in der Früh zu lösen. Und mittlerweile versuche ich in der Mittagspause ab und zu laufen zu gehen, vor allem im Winter, wo es halt abends schon finster ist, kriege ich noch gerne ab und zu eine Sonne ab. Ja. Das ist, glaube ich, für mich auch noch was, was einfach gut tut.
Was glaubst du, welche Rolle wird KI in der Zukunft der Zeiterfassung spielen?
Ja, KI wird einfach neben der Zeit ein weiterer Inputfaktor sein. Ja. Ich glaube, menschliche Zeit, menschliche Arbeit ist ein Teilbereich eines Inputs, aber KI-Agents werden auch ein weiterer Inputfaktor sein. Und ich glaube, dadurch wird halt auch der Output von dieser Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine immer wichtiger. Ja. Und ich glaube, die Zeit ist dann nur mehr ein Teilbereich des Inputs.
Hm. Spannend. Du hast schon erzählt, du liest gern Bücher. Kannst du abschließend noch eins empfehlen, das dir gut gefallen hat?
Oh ja, ich komme so aus der Thriller-Ecke abends lese ich wirklich am allerliebsten zur Belustigung. Das klingt bei Thrillers jetzt falsch, aber ich meine nicht mehr gern berufliche Dinge. Und von Cody McFadden gibt es eine Thriller-Reihe, die mir besonders gut gefallen hat und die besonders spannend war. Ich glaube, der erste Teil heißt Die Blutlinie, kann ich jetzt aber nicht 100% verifizieren. Sehr, sehr spannend und auch, ja, gruselig teilweise.
Was liest du vom Einschlafen?
Ja, tatsächlich. Ja, also Lesen macht mich müde und hilft mir abzuschalten. Und ich lese auch gern Finanzbücher, aber da bin ich noch schneller weg, wenn es mich am Abend quasi begeistert, bin ich lieber bei meinen Thriller-Geschichten.
Sehr schön. Ja, spannend. Wer da jetzt Appetit bekommen hat, der sollte unbedingt mal vorbeischauen. Auf LinkedIn gibt es natürlich noch mehr. Da gibt es auch immer Updates von dir. Eure Website tun wir natürlich alles in die Shownotes. Also schaut euch das bitte mal an, surft da mal vorbei und sprecht mit den guten Leuten. Denn das Thema Zeit wird uns natürlich auch weiterhin beschäftigen. Und die Frage, wie wir sie erfassen, wie wir damit haushalten und wie wir am Ende des Tages auch produktiv waren. Schön, dass du da warst, Christoph. Schöne Grüße. Gehen in den Süden. Abschließende Worte von dir noch an die Hörer und Hörerinnen?
Ja, liebe Grüße aus der schönen Steiermark, aus Graz und ich glaube, was man sich merken sollte, nicht Menschen sollten messbarer werden, sondern Arbeit soll besser gestaltbar werden und dafür brauchen wir den Faktor Zeit auch weiterhin.
Alles klar, Christoph, mach's gut und bis bald. Ne?
Danke vielmals, danke.
Danke,
liebe Grüße.
Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Christoph Lücke von TimeTech. Alle Links wie immer in den Shownotes. Dieser Podcast braucht nicht nur meine Aufmerksamkeit und mein Interesse und meine Neugier vor allen Dingen. Nein, er braucht auch Kohle, er braucht Geld, denn ich investiere hier in Reisen. Ich bin unterwegs, zum Beispiel habe ich die 400. Folge, die ihr nächste Woche Dienstag hört, in Hamburg aufgenommen. Ich kaufe mir natürlich Equipment, es gibt laufende AI-Tools, die Geld kosten. Und wenn auch ihr als Teil dieser Community jetzt diesen Podcast unterstützen und somit auch ermöglichen wollt für die Zukunft, dann könnt ihr das jetzt sehr einfach tun. Ihr könnt nämlich in die digitale Kaffeekasse des New Work Chat Podcasts etwas reinwerfen. Auch ein kleiner Betrag hilft da schon. Geht dazu bitte auf www.paypal.me/Gabriel Rath. Also paypal.me/Gabriel Rath mit TH am Ende natürlich. Vielen Dank für eure Unterstützung und auf viele weitere spannende und inspirierende Folgen. Mich würde interessieren, wie ihr diesen Podcast findet, welche Folgen euch besonders gefallen haben. Schreibt mir bitte eine Mail, geht auf meine Website www.gabrielrath.com. Dort gibt es auch alle Infos rund um diesen Podcast. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch als Werbepartner dazukommen, wenn ihr mit eurer Company die Zukunft der Arbeit gestaltet. Außerdem können wir Live-Podcasts zusammen auf die Bühne bringen. Wir können schauen, wie wir euren Podcast entwickeln. Ich teile auch mein Wissen und ich unterstütze euch auch als Story-Coach, wenn ihr eure Story neu erzählen wollt, sodass wirklich Menschen auch hinhören, zuhören und mit euch arbeiten wollen. Dann lasst uns doch mal bei einem Kaffee darüber sprechen. Es gibt also ein Storytelling-Sparingsprogramm, das ich seit einem Jahr anbiete. Und da gibt es ein 7-Schritte-Programm, das wir remote umsetzen können. Also wenn ihr da Interesse habt, freue ich mich von euch zu hören. Außerdem gibt es einen Storytelling-Newsletter, den ich schreibe. der an diesem Sonntag wieder erscheinen wird. Alle 14 Tage kommt er in eure Inbox. Den könnt ihr auch abonnieren. Findet ihr auch in den Shownotes. Und ansonsten gibt es dann nächste Woche auch schon die große Jubiläumsfolge. Die 400 steht tatsächlich an. Und ich möchte mich an dieser Stelle schon mal bedanken, dass wir hier gemeinsam so weit gekommen sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.